Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Jochen Fischer im Studio. Einen schönen guten Abend. Wir blicken heute Abend auf das Ende der Weltklimakonferenz in Sharm el-Sheikh. Bundesaußenministerin Baerbock zieht eine gemischte Bilanz. Wir berichten gleich. Die Bundeswehr soll mit einem Fonds von 100 Milliarden aufgerüstet werden. Doch die Wehrbeauftragte hat noch viele Fragen. In Berlin, da wird bald die Wahl zum Abgeordnetenhaus wiederholt. Und die Parteien sind bereits im Wahlkampfmodus. Und am Ende bei uns der Auftakt der Fußball-WM in Katar. Und ab 20:07 heißt es hier im Hintergrund, mehr als nur glücklich, die Reformen im Königreich Bhutan. Die Weltklimakonferenz im ägyptischen Sharm el-Sheikh ist zu Ende gegangen. Immerhin ist sie nicht komplett gescheitert, weil am Schluss dann doch noch eine historische Entscheidung stand. Die ärmsten Länder sollen für Klimafolgen entschädigt werden. Und dafür soll es einen Fonds geben, in den alle Klimasünder einzahlen. Hoffnung und Frustration, so beschreibt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ihre Einschätzung des Ergebnisses. Und im nächsten Jahr, da trifft man sich in Dubai wieder.
I hear no objections, it's so decided.
Der Hammer fällt, wenn es keine Einwände gegen eine Vorlage gibt. Das ist so Sitte bei UN-Klimakonferenzen. Am frühen Sonntagmorgen gegen 4 war es in Sharm el-Sheikh soweit. Nach einem Tag und einer Nacht Verlängerung entschieden die Delegierten aus knapp 200 Staaten über eine ganze Serie von Beschlüssen. Übermüdet und routiniert, nur bei einem Punkt kam richtig Freude auf. Sitzungspräsident Sameh Shoukry konnte die Entscheidung bestätigen, dass die Weltgemeinschaft einen Fonds für arme Länder zur Bewältigung von Schäden und Verlusten durch die Klimaerwärmung einrichtet. Dieser Schritt verdient sogar das Prädikat historisch. Rund 30 Jahre hatte der Kampf darum gedauert, Harjit Singh vom Climate Action Network.
Yes, I am, and also relieved.
Ja, ich bin glücklich und auch erleichtert, denn dies war ein sehr, sehr langer Kampf. Die reichen Länder haben schließlich doch verstanden, wie sehr es nötig ist, hier zu handeln. Und sie haben auch verstanden, dass wir ein neues System brauchen, um mit neuen Herausforderungen umgehen zu können.
To deal with new challenges.
Es geht potenziell um gewaltige Summen, die gezahlt werden, wenn Überschwemmungen oder Wirbelstürme Länder zerstören, wenn Hitzewellen und Trockenheit Hungersnöte hervorrufen. Und auch Klimafolgen wie der Anstieg des Meeresspiegels könnten zu Zahlungen führen. Dafür muss der Fonds allerdings in rechtliche Formen gebracht und vor allem gefüllt werden. Entwicklungsländer sehen die Industrieländer als Verursacher der Erwärmung in der Pflicht, doch die hatten wegen der unabsehbaren Höhe der Zahlungen lange Widerstand geleistet. Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock äußerte sich erfreut.
Die Weltgemeinschaft schafft gemeinsame Finanzierungsinstrumente, um gezielt den am stärksten von der Klimakrise betroffenen Staaten und vor allen Dingen den Menschen unter die Arme zu greifen. Damit schlagen wir ein neues Kapitel in der Klimapolitik auf.
Dabei stammt die Forderung nach einem separaten Fonds aus dem Kreis der Entwicklungsländer. Die EU hatte sich zu Beginn der Konferenz noch sehr reserviert gezeigt, den Vorschlag dann aber übernommen, was die Konferenz entscheidend voranbrachte. Die Einzelheiten sollen im nächsten Jahr festgelegt werden. Unter anderem geht es darum, ob auch reichere Schwellenländer wie vor allem China Zahlungen leisten. Christoph Balz vom Umwelt- und Entwicklungspolitischen Verband German Watch.
Wenn das nicht positiv gelöst wird, dann werden auch viele der Industrieländer nur sehr begrenzt sich an diesem Fonds beteiligen.
Kaum Fortschritt brachte die Konferenz dagegen bei der Minderung des Ausstoßes von Treibhausgasen. Vor allem Saudi-Arabien, aber auch China blockierte weitgehende Formulierungen mit der Forderung nach dem Ausstieg nicht nur aus der Kohle, sondern auch aus der Verbrennung von Öl und Gas. Franz Timmermans, der Vizepräsident der EU-Kommission, kritisierte dies in einer Rede beim Schlussplenum.
This is the make or break decade.
Dies ist die Dekade, auf die es ankommt. Aber das, was wir jetzt vor uns liegen haben, ist nicht genug für die Menschen und für den Planeten. Es bringt nicht genügend zusätzliche Anstrengungen für die großen Emittenten, um ihre Emissionen schneller und stärker zu senken. Es kann nicht für mehr Zuversicht dafür sorgen, dass wir die Ziele nach dem Pariser Abkommen und aus Glasgow im vergangenen Jahr erreichen. Die klaffende Lücke zwischen dem, was aus wissenschaftlicher Sicht nötig ist, und unserer Klimapolitik wird nicht angegangen. Größere Erfolge beim Klimaschutz könnten Klimapartnerschaften zwischen Industrie- und Schwellenländern bringen, die am Rande der Konferenz vorgestellt wurden. Deutschland, die USA und andere Industrieländer helfen Ägypten, Mexiko, Südafrika und Indonesien bei der Verringerung des CO2-Ausstoßes. Weitere Staaten, darunter Indien und Vietnam, sollen folgen. In vielen Schwellenländern wächst der CO2-Ausstoß nach wie vor, ein wichtiger Grund, warum es im Klimaschutz bisher kaum vorangegangen ist.
Georg Ehring mit einer Bilanz der Weltklimakonferenz. Dazu auch sein Kommentar um 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Mitglieder der Bundesregierung zeigten sich enttäuscht von dem Ausgang der Weltklimakonferenz. Claudia Plass berichtet.
Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck zeigt sich ernüchtert. Eine schwierige Klimakonferenz sei zu Ende gegangen, teilte der Grünen-Politiker mit. Das Ergebnis könne nicht wirklich zufrieden machen. Auch Umweltministerin Steffi Lemke von den Grünen betonte, insgesamt bleibe das Ergebnis der Konferenz hinter dem Notwendigsten zurück. Sie nannte es zugleich einen wichtigen Schritt, dass sich die Staatengemeinschaft darauf geeinigt habe, einen Fonds einzurichten für den Ausgleich von klimabedingten Schäden in den ärmsten und verletzlichsten Ländern. Noch ist die genaue Ausgestaltung offen. Entwicklungsministerin Svenja Schulze betonte, sie werde Wert darauf legen, dass alle einzahlen, die das Klimadesaster mit verursacht hätten. Dazu gehören nach Meinung der SPD-Politikerin neben der EU vor allem die USA und China. Nach Ansicht von Habeck geht es nun darum, konkret daran zu arbeiten, die Erderhitzung zu dämpfen. Im Vordergrund stehe dabei, die Abkehr von Kohle, Öl und Gas voranzutreiben, hieß es.
Soweit Claudia Plass. 100 Milliarden Euro, so viel Geld soll für die Bundeswehr bereitstehen, damit sie fit wird für die Zeitenwende, die Olaf Scholz nach dem militärischen Angriff Russlands auf die Ukraine ausgerufen hat. Klar, das Geld muss erst vom Parlament bereitgestellt und genehmigt werden. Doch das geht offenbar einigen in der Koalition nicht schnell genug. Dann sind da noch die Diskussionen um die Beschaffung. Soll man eigenes entwickeln oder einfach ins Militärkaufhaus gehen und nehmen, was im Angebot ist? Die Diskussion fasst Frank Capellan zusammen.
Schnelle Entscheidungen zur Beschaffung hätte es schon vor dem Sommer gebraucht, insbesondere bei der Munition, und zwar durch die Ministerin. Das beklagt die Verteidigungspolitikerin Sarah Nanni von den Grünen gegenüber der Bild am Sonntag. Wir warten da im Parlament viel zu lange. Ohne die nötigen Vorlagen aus dem Bundesverteidigungsministerium können wir das Geld doch gar nicht ausgeben. Auch der SPD-Abgeordnete Johannes Arlt, selbst Offizier, drückt aufs Tempo. Bei der Bestellung von Standardmunition brauchen wir schnellere Verfahren. Denn tatsächlich reichen die Bestände im Kriegsfall nur für wenige Tage. 20 Milliarden Euro sind notwendig, um die Depots angemessen zu füllen. Doch die Finanzierung läuft anders, als sich das die Wehrbeauftragte des Bundestages vorgestellt hatte.
Ich habe mich auch gewundert, dass die 20 Milliarden Euro nicht hinterlegt sind in dem 100 Milliarden Euro Sondervermögen. Es soll jetzt aus dem laufenden Bundeshaushalt finanziert werden. Ich stelle mir das schwierig vor, ich werde das weiter begleiten.
Hatte Eva Högel gegenüber dem Deutschlandfunk angekündigt. Doch allmählich wird sie ungeduldig. Das Thema wurde über Jahre verschleppt, moniert die Sozialdemokratin im Bildgespräch. Ohne Munition ist alles nichts. Das versteht doch kein Soldat mehr. Noch in dieser Legislaturperiode müssten die Lager komplett gefüllt werden. Immerhin, für den neuen Tarnkappenbomber F-35 wird die Munition gleich mitgekauft. Anders als bei früheren Beschaffungen. Im Dezember soll das Geld für die ersten 35 der amerikanischen Kampfflugzeuge vom Bundestag bewilligt werden. Dass wir bei der Tornado-Nachfolge nicht viel weiter sind, liegt auch an fehlenden politischen Entscheidungen der Vergangenheit, meint Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik gegenüber Deutschlandfunk Kultur.
Hat es über Jahre hinweg gezogenen Prozess gegeben, wo man sich aus politischen Gründen nicht entschieden hat und nicht aus militärischen Gründen nicht entschieden hat. Über Nacht hat der Bundeskanzler entschieden, dass er jetzt ein bestimmtes amerikanisches Flugzeug kaufen will.
Die Kritik, dass das Geld ausgeben für die Bundeswehr seit der Zeitenwende-Rede des Kanzlers Ende Februar nicht schnell genug vorangehe, überrascht im Verteidigungsministerium niemanden. Aus dem Umfeld von Christine Lambrecht heißt es, man habe gar nicht schneller reagieren können, denn schließlich habe der Bundestag das 100 Milliarden Sondervermögen erst im Juli beschlossen. Noch im Dezember aber werde das Tempo deutlich erhöht. Etliche Vorlagen lägen dem Haushaltsausschuss des Bundestages nun zur Freigabe vor. Seitens der Industrie versichert Rüstungslobbyist Hans-Christoph Azpodien, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Verteidigungsindustrie, gegenüber unserem Sender, schnelle Lieferungen seien möglich, vorausgesetzt, es gebe nicht zu viel Sonderwünsche seitens der Politik.
Es gibt schon durchaus Geräte, die von einer Mehrzahl von Kunden gekauft worden sind, die halt eine Bundeswehr auch nutzen könnte, wenn sie nicht so sehr einseitig deutsche Anforderungsvorschriften hätte.
Mehr von der Stange zu kaufen, damit es schneller geht, da steht Verteidigungsministerin Lamprecht im Wort.
Wir werden genau darauf achten, dass wir in Zukunft auch mehr auf Marktverfügbarkeit setzen. Also das, was schon da ist, das werden wir deutlich öfter nutzen.
Doch während es bei der Ausrüstung der Luftwaffe vorangeht, stockt es am Boden umso mehr. Weil es beim Heer an Entscheidungen fehlt, werden 2023 nur etwa 8 von 100 Milliarden Euro ausgegeben werden. Wenn wir da nicht schneller werden, dann schaffen wir das 2%-Ziel nicht, warnt der SPD-Haushaltspolitiker Andreas Schwarz.
Die Diskussion um das Beschaffungsprogramm der Bundeswehr, Frank Capellan berichtete. Die Nachwuchsorganisation der Union, die Junge Union, hat in Fulda ihren Deutschlandtag abgehalten. Dort wurde ein neuer Vorsitzender gewählt, Johannes Winkel heißt er, und er soll der Union helfen, an der Seite von Friedrich Merz die derzeitige Bundesregierung abzulösen. Und er war auch Gast auf diesem Deutschlandtag der JU und stellte der Bundesregierung, nicht ganz unerwartet, ein miserables Zeugnis aus. Jung und alt bei der Union zeigten sich einträchtig vereint. Christoph Keppeler hat die Veranstaltung begleitet.
Ein Eindruck blieb nach diesem dreitägigen Deutschlandtag der Jungen Union. Die Union setzt auf Angriff gegen die Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP. Etwa beim Thema Ukraine.
Wenn Russland die Waffen niederlegt, ist dieser Krieg sofort beendet. Wenn die Ukraine es tut, gibt es sie nicht mehr. Und deswegen werden wir alles, und wenn ich sage alles, meine ich auch alles, anders als der Bundeskanzler, dafür tun, dass wir Waffen in die Ukraine liefern,
rief der scheidende JU-Vorsitzende Tilman Kuban. Es gab ein Grußwort von Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew. Und der neue ukrainische Botschafter Oleksiy Makeyev kam live in die Halle zu seinem ersten großen Auftritt seit seinem Amtsantritt.
Es ist eine Riesenveranstaltung. Es ist mir die Ehre, nach Fulda zu kommen. Lieber Tilman.
Minutenlanger stehender Applaus für den Botschafter. Botschaft: Die Union, vor allem die junge Union, unterstützt die Ukraine. Mangelnde Führung dagegen bei der Ampelregierung, meinte der Chef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, CSU.
Aus meinen Gesprächen auf europäischer Ebene, wenn ich auch in der EVP-Familie mit unseren Staats- und Regierungschefs in Kontakt bin, muss ich euch leider auch rückmelden, dass die deutsche Führung, wenn ich so formulieren darf, die deutsche Orientierung, die wir geben müssten, in diesen Wochen massiv gelitten hat.
Auch CDU-Chef Friedrich Merz rief:
Von dieser Führungsbereitschaft in geteilter Verantwortung ist bei diesem Bundeskanzler und bei dieser Bundesregierung nichts, aber auch gar nichts zu sehen.
Botschafter Makeyev selbst nahm es ein wenig anders wahr.
Ich habe aber auch hier eine tolle deutsche Führungskraft gespürt. Innerhalb von diesen 8-9 Monaten ist doch ziemlich viel gemacht worden. Bei eröffneten für mehr als Millionen meiner Landsleute Herzen, bei den Waffenlieferungen, die eine entscheidende Rolle für den Sieg in diesem Krieg spielen.
Aber man brauche weitere Waffen, deutete er an, auch deutsche Leopard, Fuchs und Marderpanzer. Der in Fulda neu gewählte JU-Vorsitzende Johannes Winkel warnte vor einer Deindustrialisierung Deutschlands.
Über die Grünen wundere ich mich ja schon gar nicht mehr. Aber ich frage mich schon, wo ist eigentlich der Industriestolz der SPD? Was ist eigentlich übrig geblieben vom Unternehmergeist der FDP? Ich habe keine Lust, dass vom Industriestandort Europa nur noch ein Tourismusziel für reiche Chinesen übrig bleibt.
Parteichef Merz hatte vorher gewarnt, es dürfe nicht der Eindruck entstehen, dass die Union den Klimawandel nicht ernst nehme. Der sogenannten letzten Generation, die aus Protest Bilder mit Kartoffelbrei bewirft und bewusst den Verkehr blockiert, hielt der neue JU-Chef Winkel aber entgegen.
Es gibt keine politische Organisation in Deutschland, die der gesellschaftlichen Akzeptanz des Klimaschutzes mehr geschadet hat als die letzte Generation.
Beim Deutschlandtag der Jungen Union gab es keine große Kritik an der Parteiführung, anders als noch vor einem Jahr nach der Wahlniederlage der Unionsparteien.
Arm, aber sexy. Diese Analyse fand der frühere regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, für seine Stadt. Ob die Hauptstadt heute noch sexy ist, das mag Geschmackssache sein. Arm ist sie vielleicht nicht im kulturellen Sinn, aber die Stadtorganisationen, die finden immer mehr gar nicht sexy. Es geht einiges schief und manchmal so richtig, wie die vergangenen Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zum Deutschen Bundestag, die gleichzeitig stattfanden. Mittlerweile hat das Berliner Verfassungsgericht entschieden, die Wahl zu wiederholen. Und auch der Bundestag hat beschlossen, in mehr als 400 Berliner Wahlbezirken neu wählen zu lassen. Claudia von Lack berichtet.
Die Zeiten, in denen Berlins Grüne für ihre Parteitage protestantische Gemeindezentren anmieteten, scheinen endgültig vorbei. Ihren Führungsanspruch auf den Chefinnensessel im Roten Rathaus untermauerten sie gestern mit der Wahl ihres Tagungsortes. Es war die Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom, direkt neben dem Auswärtigen Amt. Spitzenkandidatin Bettina Jarasch machte klar:
Berlin hat eine neue Führung verdient. Und ich bin bereit, diese Führung zu übernehmen.
Bettina Jarasch will die Koalition mit SPD und Linken fortsetzen, aber eben unter grüner Führung. Sollte die derzeitige Verkehrs- und Umweltsenatorin regierende Bürgermeisterin werden, will sie eine radikale Verwaltungsreform angehen. Die Entscheidung des Landesverfassungsgerichtes für eine Wahlwiederholung sei der letzte Weckruf gewesen.
Bei einer so zentralen Aufgabe wie der Organisation von demokratischen Wahlen herrscht in Berlin tatsächlich organisierte Verantwortungslosigkeit. Denn hier, wie in so vielen anderen Politikfeldern, sind die Zuständigkeiten zwischen Land und Bezirken eben nicht klar geregelt.
Ähnlich wie die mitregierenden Grünen hatte es am Freitag die oppositionelle CDU formuliert. Eine wichtige politische Schnittmenge also. Wäre ein schwarz-grünes Bündnis möglich, sollte die CDU als Siegerin aus der Abgeordnetenhauswahl hervorgehen? Spitzenkandidat Kai Wegner.
Wir müssen weg von der organisierten Verantwortungslosigkeit. Wir müssen hin zu klaren, einfachen, straffen Prozessen, dass die Beschäftigten der öffentlichen Verwaltung endlich ihre Arbeit auch vernünftig machen können. Also funktionierende Stadt, Verwaltungsreform, eine echte Staatsreform für Berlin.
Während die anderen Parteien noch an ihren Wahlkampagnen basteln, sind die Christdemokraten als Erste damit an die Öffentlichkeit gegangen. Türkis die Farbe, der Slogan Berlin, wähl dich neu. In Umfragen liegen SPD, Grüne und CDU derzeit etwa gleich auf. Alle drei um die 20%. Die Sozialdemokraten hatten am letzten Wochenende ihren Parteitag abgehalten, also vor der Entscheidung des Landesverfassungsgerichtes. Dabei hatte die regierende Bürgermeisterin und SPD-Chefin Franziska Giffey ebenfalls ihren Führungsanspruch deutlich gemacht.
Wenn wir zusammen kämpfen und verteidigen, was wir haben, dann werden wir gewinnen. Und wir machen das zusammen. Zusammen Berlin.
Die Wiederholungswahl wird aller Voraussicht nach am 12. Februar nächsten Jahres stattfinden. Damit diesmal alles funktioniert, stellt der Senat 39 Millionen Euro zur Verfügung. Der neue Landeswahlleiter will 8.000 Helfer mehr als bei der Pannenwahl im letzten Jahr einsetzen.
Claudia van Laak aus Berlin. Die Türkei hat eine neue Militäroffensive in Nordsyrien und im Nordirak begonnen. Hintergrund ist der Terroranschlag in Istanbul vor einer Woche, bei dem 6 Menschen ums Leben kamen und mehr als 80 verletzt wurden. Der türkische Präsident Erdogan macht dafür die syrische Kurdenmiliz YPG verantwortlich.
Das türkische Fernsehen zeigt Bilder aus der Einsatzzentrale. Verteidigungsminister Hulusi Akar koordiniert die Luftangriffe. Er erklärt: Wie Sie wissen, wurde die Operation, die seit Mitternacht gegen terroristische Ziele im Nordirak und in Nordsyrien durchgeführt wird, genau geplant und Gott sei Dank erfolgreich durchgeführt. Verstecke der Terroristen, Bunker, Höhlen, Tunnel und Munitionsdepots wurden mit großem Erfolg zerstört. Das gelte auch für das Hauptquartier der Kurdenmiliz YPG. Für die türkische Regierung ist sie der syrische Arm der verbotenen kurdischen PKK in der Türkei. Präsident Recep Tayyip Erdogan gibt den Befehl für die neue Militäroffensive, nachdem er vom G20-Treffen aus Bali zurückgekommen ist, twittert das Präsidialamt. Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu schreibt auf Twitter, es sei Zeit für eine Abrechnung. Und Erdogan-Sprecher Ibrahim Kalın erklärt, die Türkei führe ihre Antiterroroperation im Rahmen des Völkerrechts durch und werde das auch weiter tun, mit oder ohne die Unterstützung ihrer Verbündeten. Ein Seitenhieb in Richtung Westen. Staatsnahe Medien präsentieren den entsprechenden Artikel der Charta der Vereinten Nationen zum Recht auf Selbstverteidigung. Die YPG und auch die PKK streiten ab, für den Terroranschlag vor einer Woche im Zentrum von Istanbul verantwortlich zu sein. Man suche nur nach einem Vorwand für eine neue Offensive in Nordsyrien. Der türkische Präsident hatte die schon länger angekündigt. Der Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in der Türkei, Henrik Meyer, erklärt noch vergangene Woche die Hintergründe, warum es bis vergangene Nacht nicht dazu kommt.
Tatsächlich hat Erdogan mehr oder weniger direkt nachgefragt bei Russland, bei den USA, aber auch beim Iran, ob eine größere Militäroperation im Norden Syriens möglich wäre. Und er ist abgeblitzt, kann man ganz klar sagen. Alle drei haben gesagt, das ist nicht in ihrem Interesse.
Das scheint sich nach dem Istanbuler Anschlag geändert zu haben. AK erklärt am Morgen: Wie immer haben wir nur die Terroristen und die Ziele und Strukturen der Terroristen ins Visier genommen. Wir werden diesen Kampf im In- und Ausland fortsetzen, Tag und Nacht, bis wir unser Land und unsere Nation von dieser Geisel des Terrorismus befreit haben. Ein kurdisches Nachrichtenportal in der Türkei widerspricht. Es gebe mindestens 9 Tote, unter denen auch ein Journalist sein soll. Nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte kommen bei den Angriffen mindestens 12 Menschen ums Leben. Von zivilen Opfern schreibt sie nicht. Laut YPG trifft die türkische Armee auch Posten der syrischen Regierung. Das türkische Fernsehen zeigt Karten mit Zielen der neuen Offensive. Sie erstrecken sich über einen Großteil der Grenzgebiete in Syrien und dem Irak. Der türkische Sicherheitsexperte Abdullah A. erklärt dazu: Ich halte das für die umfassendste Operation, die ich bisher verfolgt habe. Vorher richteten sich die Einsätze auf bestimmte Gebiete. Aber jetzt treffen die Angriffe im Irak und auch in Syrien zahlreiche Orte, wo sich die PKK eingenistet hat. Es ist die 5. Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien seit 2016. Kritiker sehen sie im Zusammenhang mit den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr. Erdogan wolle damit von der schlechten wirtschaftlichen Lage und der hohen Inflation von mindestens 80% ablenken. Seine Regierungskoalition liegt laut Umfragen weit unter der erforderlichen Mehrheit.
Karin Senz berichtete aus Istanbul. Das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja ist wieder beschossen worden. Die internationale Atomenergiebehörde und der ukrainische Betreiber der Anlage sprechen von heftigen Explosionen. Helga Rosenkranz berichtet für das Studio Moskau.
Mindestens ein Dutzend Granaten sei in dem Gebiet eingeschlagen, auch in Gebäuden zwischen den Reaktorblöcken. Die Anlage sei intakt, so der Betreiber Energoatom. Beide Kriegsparteien machen sich gegenseitig dafür verantwortlich. Russland kontrolliert das AKW seit Anfang März. Die IAEA forderte, die Angriffe müssten sofort aufhören. In vielen Regionen der Ukraine arbeiten Techniker an der Stromversorgung. Am Sonntagmorgen hatte der ukrainische Energieversorger Ukrenergo fast überall 4 Stunden lang den Strom für Reparaturen und zur Entlastung des Netzes abgestellt. Die russische Armee hatte in den vergangenen Wochen gezielt die ukrainische Energieinfrastruktur ins Visier genommen. In einer Videoansprache äußerte sich dazu der ukrainische Präsident Selenskyj. Wie immer habe ich heute Berichte über Sanierungsarbeiten im Energiebereich erhalten. Wir arbeiten im ganzen Land daran, die Situation zu stabilisieren. Die meisten Probleme mit Elektrizität gibt es in Kiew und der Kiewer Region, Odessa und Charkiw. In den anderen Regionen tun Energiearbeiter alles, um den Menschen ein normales Leben zu ermöglichen. Gleichzeitig betonte das ukrainische Energieministerium, die Lage sei schwierig, aber unter Kontrolle. Für viele Beobachter war es in diesem Zusammenhang auch ein Signal für eine wiederhergestellte Normalität, als am Samstag ein Zug aus Kiew in Cherson eintraf, zum ersten Mal seit etwa 8 Monaten. Die russische Armee hatte die südliche Regionalhauptstadt Cherson vor wenigen Tagen aufgegeben. Im Osten der Ukraine, in der Region Donbass, wurde auch am Wochenende weiter heftig gekämpft, sagte Juri Ignat, der Sprecher des ukrainischen Luftwaffenkommandos. Russland habe sich mit eigenen Truppen aus dem Süden verstärkt und greife vor allem mit Raketen an. Es ist klar, dass der Feind Offensivaktionen sowohl in Richtung Bachmut als auch in Richtung Avdiivka durchführt. Die Zeit wird zeigen, ob es eine breitere Offensive geben kann. Die Reserven, die sie an der Südfront hatten, wurden vertrieben. Der Feind wirft sie offensichtlich in östlicher Richtung. Auch einige Waffen aus Belarus werden dort eingesetzt. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Nach Informationen der amerikanischen Zeitung Washington Post hat Russland ein Abkommen mit dem Iran zur Produktion von Angriffsdrohnen geschlossen. Demnach wolle Russland die Drohnen bald im eigenen Land produzieren. In den vergangenen Wochen hatte Russland mutmaßlich im Iran hergestellte Drohnen für Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur benutzt. Der ukrainische Vize-Verteidigungsminister Havrilov sieht in das ein Ende der Kämpfe nahen. Im Interview mit dem TV-Sender Sky sagte er, der Krieg wird noch einige Zeit dauern, aber ich habe das Gefühl, dass er gegen Ende des Frühlings vorbei ist. Verhandlungen mit Russland, so Havrilov weiter, seien erst möglich, wenn die russische Armee das ukrainische Territorium verlassen habe. Nach ukrainischen Angaben sind in dem Krieg bis heute mehr als 8.300 Zivilisten getötet worden, unter ihnen fast 450 Kinder.
Soweit Helge Rosenkranz.
Deutschlandfunk. FIFA Fußballweltmeisterschaft.
Alles Weitere jetzt mit Astrid Jawohl im Studio.
Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar hat begonnen. Die umstrittenste WM aller Zeiten, bei der Spielergebnisse und Berichte unermüdlich von den Hinweisen auf Menschenrechtsverletzungen in dem Gastgeberland begleitet sein müssen. Katar hat sich die Bühne für seine Geopolitik gekauft. Auf einem extra angesetzten Eröffnungsspiel heute bestanden. Und das läuft gerade. Gegen Ecuador liegen die Gastgeber 0-2 hinten. Holger Dahl und Jens-Jörg Rieck reportieren live.
Das müssen wir gleich nochmal wieder überprüfen. Ist mir gerade ein kleines bisschen durchgegangen. Während Ecuador den Einwurf direkt ausgeführt hat und über den linken Flügel versucht anzugreifen. Und der neue Mann, Sarmiento, der ist auf jeden Fall mal ein Aktivposten. Der dribbelt sich da durch und bekommt einen ganz leichten Kontakt. Der bringt ihn aber aus dem Rhythmus. Und deswegen macht Osato das richtig, indem er an der Stelle dann den Freistoß gibt. Hat es vielleicht noch gar keine zwei Wechsel gegeben, sondern erst nur den einen. Das ist zumindest das Einzige, was uns aktuell angezeigt wird. Das werden wir überprüfen, während es jetzt halt eben den Freistoß gibt. Nee, tatsächlich ist Almoez Ali auch noch rausgegangen aus dem Spiel bei der Mannschaft Katars. Also das ist dann Stürmer, der rausgegangen ist. Auf der anderen Seite auch nochmal Mittelfeldspieler, ähnliche Verteilung. Also wird sich am Spielsystem nichts geändert haben. Das ist noch nicht die große Angriffseuphorie. Das ist noch nicht dieses, komm, lass uns nochmal zwei Stürmer auf den Platz schmeißen. Aber es ist jetzt auf jeden Fall auf der anderen Seite der Freistoß für Ecuador. Und da haben wir uns ja gerade auch schon einig in der 73. Spielminute jetzt. Ein weiterer Treffer und dann ist hier endgültig das Ding gelaufen. Freistoß in Linksaußenposition, Verlängerung der Strafraumlinie, liegt 6-7 Meter entfernt von der Seitenauslinie. Hincapier ist natürlich auch vorne, kopfballgefährlicher Innenverteidiger, Ball kommt auf den kurzen Pfosten und wird dann nochmal geklärt, also nichts war es mit 3-0.
Gut 60.000 Zuschauer sind live im Stadion dabei und hatten eigentlich auf einen Sieg der Gastgebermannschaft gehofft. Im Vorfeld gab es ja sogar schon Hinweise darauf, dass die Katarer sich möglicherweise bei den Ecuadorianern einen Sieg erkaufen wollten. Das hat sich aber auch bei diesem Ergebnis 0-2 bisher nicht bewahrheiten können. Eröffnet wurde diese WM offiziell im Stadion von Emir Höchst selbst, der neben dem FIFA-Präsidenten Infantino auf der Ehrentribüne saß. Marina Schweizer mit weiteren Eindrücken und Einordnungen.
Die knapp halbstündige Show im Al-Bayt-Stadion war wie erwartet pompös und symbolträchtig. Der junge Emir überreichte seinem Vater das älteste Nationaltrikot Katars und hielt anschließend persönlich das Eröffnungsstatement. Dabei sprach er die Kritik am Gastgeberland zu Menschenrechtsverletzungen und Diskriminierung nicht direkt an. Die Botschaft des Emirs passte aber zur Symbolik der Show. Für Vielfalt und Inklusion.
Menschen verschiedener Herkunft aus allen Nationen mit unterschiedlichen Religionen und Orientierungen werden sich hier in Katar und an Bildschirmen auf allen Kontinenten versammeln, um dieselben aufregenden Momente zu erleben. Wie schön ist es, wenn Menschen zurückstellen, was sie trennt, um ihre Vielfalt zu feiern und das, was sie vereint.
Neben Hollywood-Star Morgan Freeman waren 800 Tänzer Teil der Show mit vielen arabischen Elementen. Der südkoreanische Sänger Jungkook, Star der Band BTS, und der katarische Künstler Fahad Al-Kubaisi präsentierten den WM-Song Dreamers. FIFA-Präsident Gianni Infantino hielt einen kurzen Willkommensgruß in mehreren Sprachen und betonte die vereinende Kraft des Fußballs.
Welcome to celebrate football, because football unites the world.
Auf der Tribüne nahm Infantino zwischen dem Emir von Katar und dem saudischen Kronprinzen Bin Salman Platz.
Dem ja ebenfalls schwere Menschenrechtsverstöße vorgeworfen werden. Marina Schweizer berichtete und Julia Büchler beobachtete, wie Teile der deutschen Nationalmannschaft im Trainingsquartier in Al-Shamal eine rund 20-minütige Einheit mit 17 Mädchen absolvierten. Serge Gnabry sagte danach dazu:
Ich glaube, für uns ist es auch immer sehr schön, den Leuten in Kontakt zu treten, sich auszutauschen. Die Freude, die uns alle irgendwie lenkt, durch den Fußball mit anderen Leuten zu teilen. Deswegen ist es immer eine schöne Erfahrung. Und, klar, freuen wir uns da drauf.
Diese FIFA-Aktion auf den ersten Blick eine richtig gute Sache. Aber in der Realität gibt es hier in Katar kaum Frauen, die Fußball spielen. Und wenn, darf ihnen bei offiziellen Spielen niemand zuschauen. Kameras sind normalerweise nicht erlaubt. Der Grund, Frauen beim Sport zu filmen, bedeutet hier, sie zur Schau zu stellen. Und das ist für die meisten Männer aus Katar nicht akzeptabel.
Was also als Gemeinschaftserlebnis für die Lokalbevölkerung angekündigt war durch die FIFA, entpuppte sich als Nebelkerze. Auch dazu gleich mehr in Sport am Sonntag ab 19.10 Uhr.
Danke, Astrid Rawohl. Das waren die Informationen am Abend mit Jochen Fischer im Studio. Einen schönen Sonntagabend noch.